Und jetzt wird's richtig spannend. Männer, aufgepasst. Meistens haben wir ja super Tipps und Angebote für die Mädels unter euch. Und da dachten Fredi und ich uns, wir wollen ja auch unsere männlichen Hörer nicht vernachlässigen. Tada! Jetzt würden wir euch gerne Manscaped vorstellen.
Und für uns Frauen ist das vielleicht auch nicht ganz uninteressant, weil vielleicht wollt ihr euren Partner ja überraschen. Ihr werdet bei Manscaped auf jeden Fall alle fündig. Das ist nämlich ein Online-Shop für Pflege- und Lifestyle-Produkte für Männer.
Viele meiner männlichen Freunde zum Beispiel gehen gerne zum Friseur oder Barber, um sich rasieren zu lassen. Was wäre aber, stellen wir uns jetzt mal vor, wenn man das auch ganz einfach von zu Hause machen kann, zu jeder Zeit? Und ich muss sagen, ich finde es total gut, also ich persönlich, wenn Männer so ein Drei-Tage-Bad haben. Und das ist ja oft total schwer mit herkömmlichen Rasierern. Da passiert schnell, dass auf einmal alles weg ist oder noch so ein paar Stöppelchen da sind.
Und genau dafür gibt es bei Manscaped nämlich das Chairman Pro-Paket. Das ist ein Rasierset mit allem, was das Rasurherz begehrt. Egal, ob man den ganzen Bart wegrasieren möchte oder sich halt vielleicht einen coolen Drei-Tage-Bad stehen lassen möchte. Mit dem Set geht halt alles. Und das Tolle ist, es ist halt wirklich sehr akkurat. Und am Ende beschenken wir Mädels uns ja vielleicht auch damit. Ich finde es nämlich zum Beispiel total toll, wenn mein Mann so einen richtig schönen gestutzten Schnörres hat. Dann lacht die Nina mich auch immer aus. Und es ist gar nicht so einfach, habe ich mir sagen lassen von meinem Mann, den ordentlich zu rasieren. Und dafür ist dieses Paket total super.
Im Set enthalten sind zwei austauschbare Aufsätze. Es gibt einmal so einen Stoppeltrimmeraufsatz und einen Share-Aufsatz. Und beide sind so konzipiert, dass Reizungen und Irritationen vermieden werden. Also dann gibt's nicht diese hässlichen roten Punkte im Gesicht. Sie passen sich an die Haut an. Mithilfe einer Verriegelung kann man den Aufsatz dann auch noch so einstellen, dass er ganz präzise die letzten Härchen auch noch erwischt.
Dazu kommt noch, der Chairman Pro ist wasserdicht und kann bis zu 75 Minuten kabellos verwendet werden. Das heißt, ihr habt auch diesen ganzen Kabelsalat nicht mehr. Also eigentlich würde ich sagen, gibt es eigentlich kaum noch eine Ausrede. Das Paket enthält ein passendes Rasiergel und ein Aftershave-Serum, die halt hautfreundlich und frei von Farbstoffen sind, damit ihr halt eben keine Hautirritationen mehr habt.
Also, ihr Lieben, ob Mann oder Frau, mit unserem Code DARK, alles groß geschrieben, bekommt ihr 20% und kostenlosen Versand. Einfach auf manscaped.com stöbern, den Code eingeben und schon kann's losgehen.
Und Mädels, denkt dran, am Ende machen wir uns auch eine Freude damit, wenn unser Partner eine schöne Rasur hat. Wir packen euch alles wie immer in die Shownotes.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Viel Spaß! Wie ihr ja wahrscheinlich alle wisst, haben wir in unserer Live-Show Anfang November den Fall P. Diddy ganz, ganz ausführlich behandelt und sind da wirklich nochmal ganz tief abgetaucht. Und da sehr viele von euch gefragt haben, ob wir diesen Auftritt auch online stellen werden, haben wir uns jetzt überlegt, dass wir einfach diesen Weg gehen und die neuesten Entwicklungen, inklusive die Verschwörungstheorien, die rund um den Fall P. Diddy bestehen, die aktuellen Klagen und all das, was jetzt gerade so passiert, dass wir das euch natürlich nicht vorenthalten wollen und jetzt nochmal so einen kleinen Wrap-up in einer separaten Folge machen. Es gibt nämlich auch ganz, ganz aktuelle Dinge, die irgendwie einmal diskutiert werden müssen. Einmal ist der gute Mann am 4.11., also vor ungefähr einer Woche, 55 Jahre alt geworden. Er sitzt, wie wir ja alle wissen, im Gefängnis weiterhin und das wahrscheinlich auch eine sehr lange Zeit noch. Er durfte diesen Geburtstag, natürlich durfte er nicht jetzt irgendwie extra dafür raus. Er hat wohl aber mit seinen Kindern telefonieren dürfen. Also die haben bei Social Media ein Foto gepostet, wie sie alle am Küchentisch oder in der Küche stehen und das Handy in der Hand halten und eben mit ihrem Vater telefonieren. Und ganz neu ist jetzt auch rausgekommen, dass sein Sohn in der Zeit, wo P. Diddy im Knast sein wird und da er natürlich irgendwie keinen täglichen Zugriff auf sein Handy hat, dass der Sohn seinen Instagram-Account weiter übernehmen wird. Was auch immer das heißt, wir werden das beobachten. Aber jetzt fangen wir ganz offiziell an.
Genau. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit
mir, Nina Lenzen.
Und mit mir, Friederike Goldkamp. Und das ist ja schon verrückt, wenn man mal sieht, vor 2 Jahren, also zu seinem 53. Geburtstag, hat P. Diddy noch in seiner 61 Millionen Dollar teuren Villa in Beverly Hills gefeiert, wo zahlreiche Stars waren, darunter Jay-Z, Travis Scott, Mary J. Blige, Chris Brown und auch Machine Gun Kelly. Tja, und jetzt, nur 2 Jahre später, feiert er im Knast und seine Karriere steht vorm Abgrund. Und wir haben ja schon ganz viel darüber gesprochen in unseren vorherigen PTD-Folgen, wie, wo kommt er eigentlich her? Also sein Aufstieg, sein Fall, sein Untergang, was wurde ihm vorgeworfen und was wir bisher ausgelassen haben, sind Verschwörungstheorien. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen, weil wie sollte es auch anders sein? Natürlich gibt es auch in diesem Fall Verschwörungstheorien.
Ey, und was für welche?
Ja. So krass. Also es wird spannend. Ich möchte nur nochmal betonen, es sind Verschwörungstheorien. Bedeutet, nichts davon ist irgendwie belegt. Wir werden jetzt wild irgendwelche Stränge zusammensetzen, sage ich jetzt mal, und wild darüber diskutieren, was auch im Netz diskutiert wird. Nochmal, nichts davon ist belegt, aber solche Theorien sind natürlich immer total spannend. Ich liebe Verschwörungstheorien. Ich liebe es, mit Nina darüber zu spekulieren, ob sie stimmen könnten, ob sie nicht stimmen könnten. Oder ja, manchmal werden ja schon Verbindungen dann hergestellt, wo man denkt, ach krass, wenn das stimmen sollte, wäre das natürlich einfach auch nochmal komplettes Next Level. Weil glaubt man diesen Verschwörungstheorien, und das tun viele, muss man dazu sagen, dann hat P. Diddy 17 Menschen töten lassen, darunter Superstars. Andere Superstars wiederum haben ihm dabei scheinbar geholfen. Und es gibt natürlich auch Superstars, die uns vor Monaten oder vielleicht sogar vor Jahren vor all diesem ganzen Drama gewarnt haben. Beispielsweise 50 Cent oder Eminem. Eine, und ich gehe jetzt nicht auf alle 17 Opfer ein, die P. Diddy angeblich hat töten lassen, aber wer immer wieder jetzt, und das ist eine der ganz neuesten Verschwörungstheorien, welcher Name immer wieder auftaucht, ist Brittany Murphy. Über sie haben wir ja auch schon eine Folge gemacht, US-Schauspielerin. Sie starb am 20. Dezember 2009 mit nur 32 Jahren im Badezimmer ihres Hauses in den Hollywood Hills. Sie hatte tagelang so grippeähnliche Symptome und war dann in den Armen ihrer Mutter Sharon und in den Armen ihres Mannes, dem britischen Drehbuchautor Simon Monjack, ohnmächtig zusammengebrochen und wenig später im Krankenhaus gestorben. Der zuständige Gerichtsmediziner stufte ihren Tod als Unfall ein, weil sie an einer Lungenentzündung gestorben ist. Die Polizei schloss den Fall damals ab. Trotzdem war das immer schon sehr mysteriös, diese Umstände, unter denen sie gestorben ist. Hört ihr auch bei uns in der Folge. Und vor allem kamen Zweifel auf, weil ihr Mann, Simon Monjack, nur 5 Monate später im Alter von 40 Jahren unter den gleichen merkwürdigen Umständen starb, also auch an einer Lungenentzündung. Die Verschwörungstheorie besagt jetzt, da sie ja Ashton Kutcher sehr nahe stand, und Ashton Kutcher war ja ein regelmäßiger Besucher der White Parties von P. Diddy und hat sogar mal eine veranstaltet, da munkelt man natürlich, dass er wahrscheinlich auch viel von diesen Freak-Offs wusste, vielleicht sogar beteiligt war an diesen Freak-Offs, und dass Brittany jetzt sterben musste, weil sie zu viel wusste. Genauso wie ihr Mann. Weil, und das ist, sie angeblich vor dem Tod hat sie sich darauf vorbereitet, etwas in Hollywood zu entlarven. Sie sagt, es gibt ein Zitat, "She was getting ready to expose SA that was happening in Hollywood." Da fragt man sich natürlich, steht SA für Sexual Assault, also sexuelle Übergriffe? War Brittany Murphy vor ihrem Tod kurz davor, vielleicht über sexuelle Übergriffe in Hollywood zu sprechen? Und über wen hätte sie dann gesprochen? Ist das ein Grund vielleicht, sie ruhig zu stellen? Fragen sich die Verschwörungstheoretiker. Es geht weiter. Kim Porter ist nämlich auch ein Name, der immer wieder aufkommt. Kim Porter ist die Ex-Frau von Rapper P. Diddy. Und Kim Porter ist am Morgen des 15. November 2018 tot in ihrem Anwesen in Toluca Lake, Los Angeles, aufgefunden worden. Und jetzt ratet mal, woran die Ex-Partnerin von Rapper P. Diddy gestorben ist. Richtig, einer Lungenentzündung. Da fragt man sich doch, warum? Wusste sie vielleicht auch zu viel? Wie hängt das zusammen? Gibt es einen Zusammenhang? Für viele Verschwörungstheoretiker gibt es den, weil, das ist nämlich noch nicht alles, es gibt eine weitere Verbindung zwischen diesen beiden. Also sie sind beide plötzlich an einer Lungenentzündung gestorben. Und dann, das Verrückte ist nämlich, dass der Gerichtsmediziner von Kim Porter und Brittany Murphy dieselbe Person sind. Nämlich Ed Winter. und der ist gestorben, bevor Kim Porter, also so, man sollte bei Kim Porter auch nochmal die Todesursache untersuchen und es sollte ein zweiter Autopsiebericht angefertigt werden. Und Ed Winter ist leider vor diesem zweiten Autopsiebericht gestorben, bei sich zu Hause mit 74, bevor vielleicht da auch nochmal was Neues hätte rauskommen können. So, das ist natürlich für die Verschwörungstheoretiker alles ein Zeichen, dass das irgendwie zusammenhängt. Aber Nina, halt dich fest, es wird noch wilder. Ed Winter war nämlich der stellvertretende Gerichtsmediziner von LA County und er war auch, Trommelwirbel, am Fall von Michael Jackson beteiligt.
Nee.
Mhm. Und er stand auch vor der Kamera, um über den Tod von anderen Promis zu sprechen, wie Whitney Houston, okay, Brittany Murphy habe ich gerade erwähnt, Paul Walker, Tom Petty. Also für die Verschwörungstheoretiker ist das ein Zeichen davon, dass das irgendwie alles zusammenhängt. Es kann natürlich aber auch einfach nur sein, dass er der Gerichtsmediziner von L.A. war und einfach deswegen diese ganzen berühmten Fälle auf dem Tisch hatte.
Ja, der macht halt seinen Job eigentlich, ja.
Ja, weil es ein Job ist und sie alle in L.A. gestorben sind.
Mhm.
Aber im Auge der Verschwörungstheorien hängt das natürlich alles zusammen. Und es ist natürlich bei Brittany Murphy schon auffällig, dieses, da haben wir auch schon mal damals in der Folge darüber spekuliert, erst stirbt sie an der Lungenentzündung, dann ihr Mann, schon weird, und dann auch noch Kim Porter, die Frau von Pete Diddy.
Sehr viele Lungenentzündungen im Umfeld irgendwo.
Ja, sehr viele Lungenentzündungen. Lassen wir das mal so stehen, sagt uns gerne Bescheid natürlich, was ihr von dieser Theorie haltet. Es gibt aber noch weitere. Die vielleicht bekannteste Verschwörungstheorie ist die von Jay-Z und Beyoncé. Beide sollen natürlich in diesem ganzen P. Diddy-Fall mit drin hängen. Beide pflegen seit Jahren eine Freundschaft zu P. Diddy. Und deswegen geht das Netz davon aus, dass sie von P. Diddys Freak-Offs und Machenschaften gewusst haben müssen. Und dann fragt man sich natürlich, und wenn sie davon wussten, warum haben sie eigentlich nie etwas gemeldet? Und wenn sie nichts gemeldet haben, dann sagen die Verschwörungstheoretiker, dann müssten sie ja auch sicherlich Mittäter sein. Und dann ist es natürlich nicht ausgeblieben, dass man sich mal Jay-Z etwas näher angeschaut hat und natürlich auch Beyoncé. Also, es gab eine Sängerin, Jaguar Wright, und sie hat so den ganzen Stein so ins Rollen gebracht. Diese Frau, muss man wirklich vorher sagen, ist mit Vorsicht zu genießen. Sie ist bekannt dafür, Verschwörungstheorien rauszubringen und in den Augen vieler einfach wilde Theorien in die Öffentlichkeit zu tragen. Sie sagt, Jay-Z ist sogar noch viel schlimmer als P. Diddy. Ich zitiere, Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, Robert Kelly, Sean Combs haben beruflich und privat eine Person gemeinsam, und zwar Sean Carter, also Jay-Z. Dies ist eine Faust der Tyrannei, die seit Jahrzehnten durch unsere Kultur schlägt und das muss aufhören. Sie sagt auch, dass Sean Combs, also P. Diddy und Sean Carter, der auch so eng befreundet sind, dass zum Beispiel nur P. Diddy und Jay-Zs Mom Jay-Z mit dem Vornamen ansprechen darf, also mit Sean. Und das wäre ein Zeichen für ihre enge Verbundenheit und natürlich auch ein Zeichen davon, dass Jay-Z alles gewusst haben muss. Es gibt übrigens auch angeblich, ich bin immer da so ein bisschen vorsichtig, es sind ja so viele Aufnahmen aufgetaucht, auch von diesen Freak-Offs und so viele Bilder. Und ich bin da mal so vorsichtig, weil man nie so richtig weiß, was ist echt und was nicht. Aber es soll ein Video geben von Jay-Z, der gerade aus so einem Raum rausgeht und so P. Diddy so ein bisschen so, ja, so mit so einem Siegerlächeln so, ey, guck mal, was da hinten sitzt. Und dann sieht man wohl im Hintergrund sehr, sehr, sehr junge Frauen. Aber wie gesagt, ich kann das jetzt nicht, weiß nicht, ob das echt ist. Wenn das echt ist, ist das natürlich, Horror, wie diese ganze Geschichte um P. Diddy herum. Ich finde es sehr gut vorstellbar, dass Jay-Z vielleicht im Hintergrund ja irgendwelche Strippen zieht oder auf jeden Fall von dem Ganzen gewusst hat. Der Mann hat sehr, sehr viel Macht, er hat sehr viel Geld und sehr viel Einfluss. Und Jay-Z hat wohl auch angeblich eine Vorliebe für junge Mädchen. Ende der 90er Jahre hat er Rapperin Foxy Brown gedatet. Sie war damals 15 Jahre alt und er 23. Auch seine Ehefrau Beyoncé lernte Jay-Z kennen, als sie gerade mal 16 Jahre alt war. Außerdem hatte auch Jay-Z, nicht nur P. Diddy, eine sehr enge Verbindung zu Sänger R. Kelly. Und wir wissen ja, dass R. Kelly 2022 wegen Kinderpornografie und sexuellen Missbrauchs Minderjähriger zu einer 30-jährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Und natürlich, keiner dieser Anschuldigungen, dass er Beziehungen zu minderjährigen Mädchen hatte, wurde bisher bewiesen und Jay-Z hat sich auch noch nicht dazu geäußert. Allerdings kannst du mir natürlich auch nicht erzählen, dass er nicht mitbekommen hat, wie 14-jährige Mädels bei P. Diddy im Studio waren oder dass zum Beispiel R. Kelly eine Vorliebe für junge Mädchen hatte, weil R. Kelly hatte ja auch, also einfach nur ein Beispiel, also grundsätzlich, wenn die in den Studios waren und zusammen Musik gemacht haben und da waren ja angeblich dann immer sehr, sehr, sehr junge Mädchen, kannst du mir nicht sagen, dass Jay-Z das nicht gecheckt hat? Und offensichtlich hat er ja nichts dagegen gemacht. Also ist es für mich so eine zumindest oder mindestens eine stumme Zustimmung, dadurch, weil er ja offensichtlich, laut unseres Wissens, nichts gemacht hat, nichts dagegen unternommen hat. Er wusste übrigens auch oder muss auch von R. Kellys Vorliebe für junge Mädchen gewusst haben, weil R. Kelly hat ja dann Aaliyah geheiratet. Eine Sängerin, die war damals sehr, sehr beliebt. Und als R. Kelly sie geheiratet hat, war sie halt gerade mal 15 Jahre alt. Und Jay-Z soll vorher selber hinter ihr her gewesen sein. Also kannst du mir nicht erzählen, dass er nicht gecheckt hat, dass diese Frau noch minderjährig ist. Damals Mädchen. Und natürlich hat sich das Netz auch Beyoncé ganz genau angeschaut, weil gerade Beyoncé soll von diesen Machenschaften und diesen Machtstrukturen rund um P. Diddy extrem profitiert haben. Es ist nicht das erste Mal, dass P. Diddy mit einem Mord in Verbindung gebracht wird. Ich habe vorhin zwei Fälle genannt, aber es gibt ja tatsächlich ernstere Spekulationen, sage ich jetzt mal, dass er beispielsweise an dem Mord von Tupac beteiligt gewesen sein soll. Außerdem weiß man ja, dass P. Diddy in einem Club war, mit J.Lo damals noch, wo ein Schuss abgefeuert worden ist. Und er soll diesen Schuss abgefeuert haben und damit davongekommen sein. Also, nehmen wir jetzt mal wild an, dass P. Diddy so kriminell ist, dass er auch vom Mord nicht zurückschreckt, um Menschen, die ihm unangenehm werden könnten, vielleicht eine Konkurrenz, aus dem Weg zu räumen. Und das Krasse ist ja, ich traue halt P. Diddy mittlerweile alles zu. Also würde ich jetzt mal sagen, ich, Fredi, sage, ich gehe stark davon aus, dass P. Diddy so kriminell ist, dass er auch nicht vor Mord zurückschreckt, nur oder vor Auftragsmord. Ob er sich jetzt selber die Hände dreckig macht, hundertprozentig nicht mehr. Früher vielleicht, heutzutage wahrscheinlich nicht. Dass er sich unbequeme Konkurrenz aus dem Weg geräumt haben könnte im Laufe seiner Karriere, glaube ich auch. Ich könnte mir sogar auch vorstellen, dass er das vielleicht für Menschen getan haben könnte, die ihm sehr eng und nahe stehen. Aber jetzt wird es natürlich wieder ein bisschen wild. Es ist nur so manchmal, es ist jetzt gerade meine Meinung gewesen. Und dieses ganze Thema ist natürlich auch Beyoncé zugute gekommen. Und hier kommen jetzt wieder Aaliyah und Left Eye ins Spiel. Beides erfolgreiche R&B-Sängerinnen, beide ein ganz ähnlicher Typ wie Beyoncé, beide eine Konkurrenz und beide sind tot. Und man sagt, die Verschwörungstheorien besagen, dass diese beiden von dem Trio Beyoncé, Jay-Z und P. Diddy umgebracht worden sein soll, damit sie halt Beyoncé nicht die Show stehlen. Und übrigens, die Theorie besagt auch, dass sie Michael Jackson umgebracht haben soll. Aber es macht mich mal fertig mit Michael Jackson auch noch, dass er auch noch dabei ist, weil die Theorie besagt, dass er sich gar nicht an Kindern vergangen hat, sondern die Kinder retten wollte. Und weil er halt eben auch zu viel wusste, musste er sterben. Und jetzt laufen die Verschwörungstheoretiker richtig heiß, weil diese drei, Aaliyah, Left Eye und Michael Jackson, sind alle an einem 25. des Monats gestorben. Und das ist natürlich
ein Zeichen.
Ein Zeichen. Aber wenn das nicht schon reicht für die Verschwörungstheoretiker, haben sie noch etwas ausgegraben. Und die Kirsche auf der Sahnetorte ist der Song She Knows von J. Cole. Und dieser Song soll eine versteckte Botschaft haben. She steht für Sean, also für P. Diddy und für Sean Carter, Jay-Z. Und Knows natürlich für Knowles Beyoncé. Und dann gibt es noch eine Zeile zu Aaliyah, Left Eye und Michael Jackson. Und zwar, ich versuche sie jetzt leicht vorzusingen, nein, ich lese sie vor. Rest in peace to Aaliyah, rest in peace to Left Eye, Michael Jackson, I'll see you just as soon as I die. Und es ist natürlich alle drei Täter und alle drei Opfer in einem Song. Und da sagen natürlich die Verschwörungstheoretiker, J. Cole. J. Cole wollte uns warnen. Vor Jahren schon. Dann allerdings muss man sagen, das ist ganz wichtig, der Song handelt davon, dass der Sänger seiner Freundin fremdgegangen ist und sie davon weiß. She knows. Er erwähnt die verstorbenen Künstler, weil er ja selber Künstler ist und er erkennt, dass das Leben kurz ist und er sie im Jenseits treffen will. Das ist die offizielle Version. Da sagen die Verschwörungstheoretiker natürlich gibt es eine offizielle Version, aber darum geht's eigentlich nicht. Wir lassen es einfach mal so stehen. Genau. Wir müssen uns aber nochmal den Tod von Elijah anschauen. Elijah starb nämlich bei einem Flugzeugabsturz auf den Bahamas, als eine kleine zweimotorige Cessna, also ein kleines Privatflugzeug, kurz nach dem Start abstürzte. Die Künstlerin hatte gerade ihre Dreharbeiten für ihr neuestes Video abgeschlossen und man sagt, dass diese Cessna hunderte Kilos zu viel geladen hatte, also viel zu viel Gepäck. Und dieses Gepäck war auch noch nicht gleichmäßig verteilt. Und das führte natürlich dazu, dass das Flugzeug kurz nachdem es abhob, abgestürzt ist und in Flammen aufgegangen ist. Und leider sind bei diesem Vorfall alle 9 Insassen des Flugzeugs gestorben. Jetzt gibt es Gerüchte, dass Elijah gar nicht in das Flugzeug steigen wollte. Laut den neuesten Enthüllungen in dem Buch Baby Girl, Better Known as Elijah, geschrieben von einer Musikjournalistin, soll die Sängerin nämlich bewusstlos in das Flugzeug getragen worden sein. Die Sängerin hatte Flugangst und soll sich geweigert haben, in dieses Flugzeug zu steigen, nachdem sie gehört hatte, dass es Übergewicht haben würde und hat sich dann stattdessen zum Schlafen ins Taxi gelegt. Ihr Team hat ihr dann Schlafmittel verabreicht, damit sie sich ausruhen kann, was übrigens nicht so ungewöhnlich ist, dass das Management Promis Schlafmittel gibt, damit die runterkommen. Und sie soll halt durch diese Schlafmittel in einen extrem tiefen Schlaf gefallen sein und dann bewusstlos bzw. tief schlafend in dieses Flugzeug getragen worden sein, das dann abgestürzt ist. Und ich finde, wenn das stimmt, ist das einfach, ob da jetzt Beyoncé oder P. Diddy oder Jay-Z dahinter stecken, jetzt mal dahingestellt, aber die Tatsache, wenn das stimmt, dass diese Frau nicht in dieses Flugzeug steigen wollte, weil sie gewusst hat, dass da zu viel Übergepäck drin ist und dass das irgendwie ein ungutes Gefühl hatte und ihr Team sie da reingetragen hat, das ist natürlich tragisch, ne? Mhm. Also das finde ich unglaublich, unglaublich traurig. Und wie gesagt, diese Verschwörungstheorien sagen natürlich, dass Elijah dann aus dem Weg geräumt werden sollte für Beyoncé, damit Beyoncé halt die R&B-Queen werden kann, die sie halt heutzutage ist. Und ich frage mich auch manchmal, ob das so viel Sinn macht oder hätte nicht vielleicht R. Kelly dahinter stecken sollen, laut Verschwörungstheorien, weil sie zu viel wusste. Schließlich waren sie ja kurz verheiratet. Die Hochzeit wurde übrigens ein Jahr später annulliert. Aber auch dazu hört ihr natürlich alles in unseren R. Kelly-Folgen. Naja. Das Internet schlussfolgert auf jeden Fall, dass deswegen, weil ja scheinbar Konkurrenz von Beyoncé aus dem Weg geräumt wird oder sie sterben, sollen alle großen Superstars bei Awardverleihung auffällig häufig sich bei Beyoncé bedanken. Vor allem, wenn sie in Kategorien gewinnen, die auch Beyoncé hätte gewinnen können. Ich weiß nicht, ich habe doch hundertprozentig, oder Nina, du kennst diese Videos wahrscheinlich doch auch, dieses Thank you, Beyoncé, wo ja, ne, Adele da steht und sagt, thank you, und du bist die Inspiration meines Lebens. Oder sogar Britney Spears hat sich mal bei ihr bedankt. Und dann gibt's natürlich bei TikTok so ganz viele Zusammenschnitte von diesen Videos. Und ich finde, dass diese Videos einen dann schon so ins Grübeln kommen lassen, wo du denkst, so, es ist schon krass.
Was ich da so krass finde, ich habe mir die natürlich auch angeguckt, ist die, also dass sich vielleicht jemand bei ihr bedankt, das finde ich ja jetzt noch nicht mal so abwegig, weil irgendwie vielleicht Inspiration oder irgendwie ein guter Input oder irgendwie so eine Leitung für die Karriere, keine Ahnung. Aber die sagen nicht nur einfach Danke, wie das in dem Moment irgendwie vielleicht angebracht wäre, sondern die übertreiben es teilweise so maßlos und weinen da und sind so, du bist die Inspiration meines Lebens. Und da kommt so eins nach dem anderen und so eine Lobeshymne auf Beyoncé und du denkst dir so, warum? Also warum muss es so übertrieben sein?
Ja, aber vielleicht ist sie halt auch einfach die Inspiration deren Leben und vielleicht hat sie auch einfach total viele Künstler inspiriert, ne? Kann ja auch einfach sein.
Ja, aber ich finde, dann kann man einmal sagen so, ey, danke, dass du irgendwie da bist und mich so inspiriert hast, aber das ist ja teilweise so, dass die wie so eine Göttin da loben.
Du kleiner Verschwörungstheoretiker. Ja. Du gehst denen schon auf den Leim.
Ja, es ist, das ist schon komisch.
Ja, natürlich, bei allen Verschwörungstheorien ist natürlich immer ein Ansatz dabei, wo man sich denkt so, wait a minute.
Ja.
Irgendwie könnte es ja schon sein. Auf jeden Fall diese, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, diese Aktion, die Kanye West damals bei den VMAs gemacht hat, wo Taylor Swift einen Award gewonnen hat und er ja auf die Bühne gestürmt ist und ihr den Award wegnimmt und dann sich zu Beyoncé dreht und sagt, but Beyoncé, you had one of the best music videos of our lives oder so, ne? Also du hattest eines der besten Musikvideos überhaupt. War damals, es hatte einen riesen Streit zwischen Taylor Swift und Kanye West jahrelang, weil sie natürlich gesagt hat, was ist für eine Demütigung, ich kriege hier einen Preis und er kommt einmal auf die Bühne und schnappt mir den weg, um dann einfach eine Lobeshymne auf Beyoncé zu singen. Und jetzt heißt es aber, dass er gar nicht Taylor Swift demütigen wollte, sondern dass er sie schützen wollte. So nach dem Motto, Taylor Swift hätte ja die Nächste sein können. Wobei ich dann wiederum glaube, Nina, das finde ich, spricht so ein bisschen gegen die Theorie. Angenommen, Beyoncé, P. Diddy und Jay-Z wären wirklich daran interessiert, die ganzen Konkurrentinnen von Beyoncé aus dem Weg zu räumen. Meinst du im Ernst, wenn einmal jemand sagt Danke, dass sie dann sagen, ach, jetzt nicht mehr? Weißt du, was ich meine? Also das, ja, warum machen sie es dann nicht danach? Als ob das so ein Safe Code wäre so, ach so, nee, die haben sich jetzt einmal bei mir bedankt, jetzt machen wir das nicht mehr.
Naja, vielleicht fallen die da so in ihre Gnade, weißt du? Dass die dann so denken, oh ja, guck mal, die sehen mich und wissen, dass ich die Queen bin.
Ja, vielleicht. Vielleicht. Und es gibt auf jeden Fall noch einen Punkt, der diese drei Beyoncé, Jay-Z und P. Diddy verbindet und das ist die Verschwörungstheorie 444. Alle vier haben nämlich an einem 4. des Monats Geburtstag. Mhm. Jay-Z hat ein Album mit P. Diddy produziert, das 444 heißt. Und das zeigt ja wohl ganz klar auf, wie krass die connected sind.
Ja. Soll ich dir mal was Krasses erzählen?
Erzähl mir mal was Krasses.
Pass auf, jetzt wird's richtig absurd. Wir haben ja vor ein paar Folgen über Liam Payne gesprochen und seinen tragischen Tod. Und die Freundin von Liam Payne, die er ja auch eigentlich heiraten wollte, die mit ihm in Argentinien war, die hat in einem Brief an ihn sozusagen geschrieben, ne, dass sie ihn vermisst und wie sehr sie ihn liebt und sowas alles und hat dann unten mit 444 unterschrieben oder halt das hingepackt. Weswegen da auch Verschwörungstheoretiker davon ausgehen, dass das eine Verbindung hat zu P. Diddy, auch weil Liam Payne ja in seinem Hotelzimmer ja dieses Pink Cocaine gefunden wurde, was ja P. Diddy bei seinen Freak-Offs auch an die Leute verabreicht hat. Also auch da sind Verbindungen.
Aber warum sollte sie denn jetzt mal im Ernst mit 444 unterschreiben?
I don't know. Okay, ich weiß es nicht. Ich finde es auch komisch. Jetzt wird's
spooky. Ja, komisch ist es schon. Ein bisschen spooky ist es schon.
Ja.
Wobei, die Folge erscheint ja am 11.11. an Karneval und nicht an Halloween. Aber irgendwie passt sie, ja, passt besser zu Halloween wahrscheinlich. Es gibt natürlich eine Theorie, und ich führe euch durch die Nummer 2, die Illuminaten. Natürlich gibt es eine Illuminaten-Verschwörungstheorie. Die gibt es ja eigentlich gefühlt immer. Aber man muss dazu sagen, dass sich dieses Gerücht wirklich sehr, sehr, sehr hartnäckig hält, dass Jay-Z, Beyoncé, genauso wie P. Diddy und auch sein P. Diddys Sohn, Teil der Illuminaten sind. Worum geht es in dieser Theorie? Also die Menschen, die an die Verschwörungstheorie der Illuminaten glauben, glauben, dass hinter den Kulissen eine geheime Macht agiert. Und diese Macht will eine neue Weltordnung und diese Macht will uns auch versklaven. Also die Illuminaten sind ein mächtiger Geheimorden. Dieser wurde tatsächlich vor 200 Jahren gegründet. Und manche glauben halt eben, dass sie bis heute das bestehende Weltsystem steuern. Ich meine, ihr könnt ja mal bei YouTube und online schauen. Es gibt natürlich Dokus über Dokus und seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten, deuten die Menschen immer wieder Zeichen und versuchen, diesem geheimen Orden näher zu kommen. Weil es natürlich mega mysteriös ist. So, warum ist er geheim? Warum machen sie es nicht einfach öffentlich, das, was sie machen? Und alleine deswegen ist das natürlich ein gefundenes Fressen für Verschwörungstheoretiker. Und man sagt dann halt auch, dass vor allem eben in der Musikindustrie Popstars wie Jay-Z, Beyoncé, Lady Gaga halt eben nur deswegen so erfolgreich sind, weil sie halt Teil des Illuminatenordens sind. Und Dieser wurde tatsächlich im 18. Jahrhundert ja gegründet und kurz darauf wieder aufgelöst. Manche bringen auch Satanismus damit in Zusammenhang. Damit haben sie aber eigentlich gar nichts zu tun. Ursprünglich wollten sie durch Aufklärung die Herrschaft von Menschen über andere Menschen unnötig machen. Und ganz ehrlich, das ursprüngliche Ziel finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ist ja nicht verwerflich zu sagen, man will die Herrscher von Menschen über andere Menschen unnötig machen. So, kommen wir zurück auf Beyoncé und Jay-Z. Also, ihr kennt doch dieses bekannte Illuminati-Symbol, das allsehende Auge in diesem Dreieck, ne? Das sieht man ja auch auf der amerikanischen Ein-Dollar-Note. Und Jay-Z und Beyoncé machen ja regelmäßig dieses Handzeichen. Und das wird natürlich gedeutet als Unterstützung von diesem geheimen Orden. Aber dieses Dreieck-Symbol, was Jay-Z und Beyoncé machen, ist das Symbol von Jay-Zs Label Roc Nation. Und das ist natürlich was auf den Mühlen der Verschwörungstheoretiker, weil es kann ja kein Zufall sein, dass eben das Label Roc Nation eben diese Dreiecksform hat und das ja eigentlich so aussieht, als würden sie die ganze Zeit so ein Illuminati-Zeichen in die Kamera halten. Und es gibt so ein ganz berühmtes Bild von Beyoncé, ich glaube bei der Super Bowl Halbzeitshow, aber nagelt mich nicht drauf fest, wo sie das halt auch so in die Kamera gemacht hat oder in den Tanz. Nina sieht mich die ganze Zeit so tanzen vor der Kamera, wie sie das da eingebaut hat. Und deswegen ist das natürlich das ultimative Zeichen für die Verschwörungstheoretiker. Die gehören dazu. Außerdem glauben die, dass der Name von Töchterchen Blue Ivy ein Akronym ist für Born Living Under Evil Illuminati's Very Youngest. Zu Deutsch, geboren unter der Macht des Bösen, die Allerjüngste der Illuminati. Ja, ist doch klar. Das haben sich Beyoncé und Jay-Z wahrscheinlich auch gedacht.
Ja. Kann man direkt so einfach absegnen.
Es gibt natürlich noch viel mehr Verschwörungstheorien. Es wird auch zwischendurch über The Bull Club gesprochen. Das ist eine Organisation für afroamerikanische Berufstätige. Die wurde 1904 gegründet und ihr Ziel war es, die soziale Vernetzung und Unterstützung ihrer Mitglieder zu fördern. Und in diesem Zusammenhang wird auch ganz auf P. Diddy's Name gesagt und tauchte auch auf, weil die Verschwörungstheoretiker behaupten, dass sein Erfolg in der Musikindustrie auf seine angebliche Zugehörigkeit zu dieser Organisation zurückzuführen ist. Ich will gar nicht so sehr auf die Buhl-Gesellschaft eingehen, weil ich finde, für mich klingt das alles sehr nach Vitamin B. Und es gibt einfach spannendere Theorien. Und jetzt kommen wir zu der, ja, krassesten. Zu einer Theorie, die wirklich richtig, richtig, richtig düster ist. Und ja, ich starte einfach mal rein. P. Diddy, Jay-Z und Beyoncé sollen nämlich Teil des Red Shoe Club sein. Und vorneweg eine Info, beziehungsweise eine Info, das klingt so offiziell. Also vorneweg, es gibt tatsächlich Netzwerke, pädophile Netzwerke, die es extra für die Elite gibt. Also für Aristokraten, extrem reiche Menschen. Und diese Menschen, denen werden Kinder zugeführt. Für Sex, für Orgien. Und diesen Kindern wird ganz oft damit gedroht, dass wenn sie darüber sprechen, dass ihnen dann etwas passiert. Wie komme ich darauf? Ich habe mal so ein bisschen recherchiert und bin dann auf ein Interview gestoßen mit einer belgischen Frau, die davon erzählt, dass ihr das genau als Kind passiert ist. Kann natürlich sein, dass das, was sie erzählt, totaler Quatsch ist. Glaube ich aber nicht. Und ich würde euch einfach gerne kurz ihre Geschichte erzählen, weil sie einfach, ja, sie passt ganz gut ins Gesamtbild. Also sie wurde an dieses Netzwerk laut ihren Aussagen als Kind verkauft von ihrer eigenen Mutter. Sie berichtet, dass sie dann, die war in Belgien ganz oft über die Grenze gebracht worden, ist nach Deutschland oder auch in andere Länder, ganz oft in irgendwelche Chateaus und Schlösser oder Herrenhäuser, wo sie dann Teil von maskierten Orgien war. Sie erzählte, dass sie natürlich nicht das einzige Kind war, sondern dass da viele Kinder waren. Und sie erzählte auch, es gab Extended Kids. Diese Extended Kids waren deutlich teurer. Und diese Extended Kids konnten dafür genutzt werden, für Folter und auch zum Töten, wenn es natürlich zum Vergnügen von diesen Pädophilen war. Wenn das stimmt, finde ich, ist das Unvorstellbarste überhaupt. Eine komplett neue Angst bei mir sich entwickelt, dass man, also man ist ja natürlich bewusst, dass es irgendwie Pädophile da draußen gibt. Es ist einem irgendwie bewusst, dass es Menschen gibt, die Kinder entführen. Aber irgendwie, dass es dann wirklich so perverse Netzwerke gibt von extrem reichen Menschen, die sich Kinder zuführen lassen zum Spaß, um damit denen alles Mögliche zu machen, von Missbrauch bis hin sogar zum Foltern oder sogar Töten, ist einfach, da wird mir absolut schlecht. Und es gibt mittlerweile von Epsteins Insel Fotos, wo man auch bei diesen Aufnahmen noch nicht hundertprozentig weiß, ob sie echt sind. Aber auf diesen Fotos sieht man auf jeden Fall junge Kinder auf der Insel von Epstein, auch mit Epstein zusammen. Man sieht auch kleine Mädchen gefesselt in einem Bett. Und die Sache ist halt die, und deswegen glaube ich daran, wenn man sich jetzt mal das ganze Gesamtbild anschaut, ja, über unseren Podcast, über so viele Folgen, über die wir gesprochen haben, also über Fakten wie, was Epstein getan hat, ich meine, er ist verurteilt worden, was Weinstein getan hat, was R. Kelly getan hat, was gerade bei P. Diddy im Raum steht mit einfach mal 120 Anklagen, finde ich, ist das alles gar nicht mehr so weit weg. Also es wird einfach vorstellbar. Es wird vorstellbar, dass solche reichen Menschen wie Epstein, Weinstein, R. Kelly, P. Diddy, meinetwegen auch Jay-Z, und wer noch da, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich, und diese Liste ist wahrscheinlich so entlang, dass diese reichen Menschen sich Kinder zuführen lassen. Für deren Vergnügen, für deren perverses Vergnügen. Und ich bin einfach auch wahnsinnig gespannt, was da noch, das noch rauskommt. Und wenn ihr euch dieses Interview mal anschauen möchtet, dann kommt gerne auf mich zu, beziehungsweise schreibt uns bei Instagram. Ich habe mir diesen Link abgespeichert und dann könnt ihr euch das gerne anschauen bei YouTube. Aber ganz ehrlich, ich habe genau 15 Minuten ausgehalten. Und dann habe ich gedacht, ich breche gleich vor dem PC. Und also jetzt zurück zum Red Shoe Club. Es gibt also die Theorie, die Verschwörungstheorie, dass die königliche Familie, es wird nie definiert, welche, es gibt ja viele königliche Familien, es gibt auch viele Aristokraten, dass die Hollywood und auch andere Eliten, beispielsweise auch der Papst, einem Club der roten Schuhe angehören. Und eben dieser Club Kinder entführen, verschleppen, vergewaltigen, töten. Das kann ich mir ja vorstellen. Was ich mir nicht vorstellen kann, aber vielleicht auch einfach nur, weil meine Vorstellungskraft es nicht zulässt, ist, dass dieser Club der roten Schuhe die Kinder sogar manchmal isst. Und dass die Haut der Kinder zur Herstellung von Menschenleder verwendet wird. Die Menschen glauben, und deswegen ist der Papst auch damit dabei, und übrigens auch Ronald McDonald von McDonald's soll auch irgendwie Symbol von diesem Club der roten Schuhe sein, weil der Papst hat ja immer rote Schuhe an. Und diese Menschen glauben eben, dass diese roten Schuhe aus Menschenhaut hergestellt werden und dass die Leute, die diese Schuhe tragen, natürlich Teil dieses bösen, abscheulichen, pädophilen Organisationen sind. Und man hört ja ganz oft auf roten Teppichen irgendwie diese Frage, wen trägst du da eigentlich? Und laut der Verschwörungstheorie glauben die Menschen, dass damit gemeint ist, nicht welchen Designer trägst du da eigentlich, sondern welches Kind trägst du? Und Nina guckt auch gerade schon sehr stirnrunzelnd. Ich finde es halt unvorstellbar. Ich glaube, vielleicht bin ich auch einfach zu beschränkt, um mir das vorzustellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das stimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass aus Kinderhaut Schuhe gemacht werden.
Also ich möchte einmal kurz sagen, ich bin wirklich die letzte Person, die irgendwie Verschwörungstheorien glaubt oder die irgendwie da empfänglich für ist. Aber was ich sagen muss, und das meine ich allgemein, nicht nur auf das bezogen jetzt, ich glaube, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich glaube, dass es viele Dinge gibt, die wir uns als normale Menschen, die sich nicht in solchen Kreisen bewegen, dass es abgefuckte Scheiße auf der Welt gibt, da müssen wir nicht drüber reden, da gehen wir einmal ins Darknet so ungefähr, da kannst du Kinder kaufen, da kannst du alles kaufen. Und warum sollte das nicht in einer ganz anderen Dimension, gerade bei so Menschen, die so viel Macht und so viel Geld haben, dass die sich sozusagen ihr Glück und den nächsten Kick, die können sich alles kaufen, auf was sie wollen auf der Welt. Das macht ja irgendwann nicht mehr glücklich. Weißt du, wenn du da, weiß ich nicht, wie viel Geld hast und sagst, okay, ich kaufe mir jetzt die nächste Uhr, das nächste Auto, die nächste Tasche, wie auch immer. Irgendwann stumpfst du ja wahrscheinlich ab. So stelle ich es mir vor. Und dann macht dich das nur noch bis zu einem gewissen Punkt glücklich. Und dann hast du irgendwann dieses Gefühl, ich kann mir alles kaufen, was ich möchte, aber was gibt es, was ich nicht eigentlich mit Geld erreichen kann? Und das sind solche abgefuckten Sachen. Fangen wir an von sich Kinder zu kaufen, irgendwie weiter zu handeln, im Internet anzubieten, weiß nicht was. Und warum sollte es nicht dann auch irgendwie Leute geben, die Kinder essen? Jetzt mal ehrlich. Also ich glaube das eigentlich, oder ich will es nicht glauben, weil mir dann das so den Glauben an die Menschheit gänzlich zerstören würde. Also wir müssen ja gar nicht drüber reden, ich denke jetzt gerade nur an, also wir nehmen die Folge hier gerade am 6.11. auf und Trump ist erneut Präsident der Vereinigten Staaten geworden und du denkst dir einfach nur so, was ist denn los mit der Welt, ja? Das fängt ja mit so Kleinigkeiten schon an. Und dann würde ich, glaube ich, komplett zusammenbrechen, wenn man jetzt wirklich bestätigt wüsste, dass sowas existiert. Aber um zum Punkt zu kommen, ich kann mir schon vorstellen, dass es solche Sachen irgendwie, also dass es nicht ganz unrealistisch ist.
Also mir wird gerade bei der Vorstellung einfach nur schlecht.
Ja, es ist ganz schlimm. Es ist ganz, ganz schlimm.
Ich finde es unglaublich verschwörend. Aber ja, also oh Gott, diesen Menschen mit den Kindern essen, ich will auch gar nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Nein, wie du schon sagst, ich will es mir nicht vorstellen. Ich will es mir einfach nicht vorstellen. Ich finde alles andere schon verstörend genug, was ich mir durchaus vorstellen kann, dass das stimmt. Ob das jetzt der Red Shoe Club ist, ob der Club wirklich so heißt, ist mal dahingestellt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es solche Netzwerke gibt. Und das ist einfach nur pervers und widerlich. Und wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, das ist ja nicht etwas, was irgendwie weiter weg passiert. Ich meine, in den brasilianischen Slums, da gibt es auch Filme darüber, dass es da regelmäßig passiert, dass da Kinder verschleppt werden und zu Sexarbeitern gemacht werden und so. Dass das halt nicht nur dort passiert, sondern bei uns einfach. Sie ist eine Belgierin gewesen in diesem Interview und erzählt davon, dass sie regelmäßig nach Deutschland geschleust wird. Ne? Vielleicht bin ich auch einfach naiv, dass ich manchmal das Gefühl habe, ja, solange es da hinten ist, passiert so weit weg. Ja? Und das ist ja auch ein Schutzmechanismus, aber nee, das passiert leider auch.
Überall.
Sehr, sehr überall. Und ja. Um dann auch mal die Verschwörungstheorien abzuschließen, soll es ja auch bei P. Diddy, um auf P. Diddy auf jetzt zurückzukommen und auch auf seine Opfer zurückzukommen, auf diese elendlange Liste von Anklagen, waren ja leider auch, muss man ja wirklich tragischerweise sagen, Minderjährige dabei.
Richtig. Einer davon, so vermutet man, um einmal da auch die Verschwörungstheorien quasi noch einmal daran zu hängen, haben wir ja schon in einer oder anderen Folge drüber gesprochen, war Justin Bieber ja immer wieder im Raum. Warum? Da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Aber einmal das, was im Internet auch kursiert, sind natürlich einige Videos von den beiden damals und aber auch Leute, die irgendwie Justin Bieber Songs analysieren. Unter anderem den Song Yummy und vor allem das Musikvideo davon. Das hatte Fredi in einer der Folgen auch schon mal angesprochen, dass dieses Yummy, also der singt ja Oh, you got that yummy, 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 so, ne? Und dieses Yummy, Yummy könnte auch sein Young Me, Young Me. So, dass er das singt, you got that young me, young me. Also du hast das junge mich bekommen quasi. Und in diesem Musikvideo siehst du am Anfang Justin Bieber, wie er durch eine Küche in einen großen Raum voller Menschen kommt. Das soll schon das erste Zeichen sein, nämlich dass er sozusagen unter der Gesellschaft steht, dass er der Snack ist, sozusagen, der die Küche aus der Küche heraustritt. In diesem Raum sitzen Menschen mit Kronen, das soll so deren Statussymbol verdeutlichen, dass die halt einfach die höhere Gesellschaft sind. In diesem Video trinkt er ein Glas mit so einem pinken Saft und danach wackelt die Kameraführung so. Das soll verdeutlichen, dass er zeigen möchte, dass er unter Drogen gesetzt wurde. Dieser pinke Saft, wieder ein Zeichen für Pink Cocaine, was er da auch die ganze Zeit bei P. Diddy's Freak of Spa verabreicht wurde. Plus am Ende des Songs oder am Ende des Videos ist ein Teller, der wird aufgegessen und dann erscheint da ein kleines Bild von dem jungen Justin Bieber, was nochmal zeigen soll, dass er halt eben derjenige war, der da allen zum Opfer gefallen ist quasi. So, das ist so ein bisschen diese Theorie rund um Justin Bieber. Es gibt Videos von ihm und P. Diddy von damals, wie er auf P. Diddy trifft und völlig verunsichert ist und P. Diddy ihm irgendwas zuflüstert. Da haben wir auch schon mal in der Folge drüber gesprochen, wie P. Diddy ihn abtastet. Man vermutet, dass der guckt, ob der irgendwie verkabelt ist und irgendwelche Mikrofone bei sich trägt und so. Und so ein bisschen abwegig finde ich das nicht, weil wenn man sich mal deren Beziehung zueinander anguckt oder deren Timeline quasi. Justin Bieber war 13, als der von Scooter Braun und Usher, also einem Musikproduzent und eben Musiker Usher, auf YouTube entdeckt wurde. Und Usher hatte ja auch Verbindung zu P. Diddy. Ja. Die beiden haben dann Justin Bieber in ihre Group unter Vertrag genommen und haben den gepusht und haben halt sein Talent erkannt. Mit 15 ist Justin Bieber dann, hat sein erstes Album rausgebracht, gefolgt von einer Welttournee, und genau in dieser Zeit zeigte sich auch P. Diddy immer an seiner Seite. Es gibt aus 2009 ein Video von den beiden, da war Justin gerade 15 Jahre alt, da laufen die über P. Diddys Anwesen. Und P. Diddy sagt ihm dann hier, ich habe dir einen Lamborghini gekauft, den kannst du fahren, wenn du 16 bist. So, das ist dein Geschenk, wo du dir schon überlegst, warum ist ein erwachsener Mann, der einem 15-Jährigen Lamborghini schenkt? Dann sagt er noch so beiläufig, ja, und bald kannst du auch hier mein Haus und alles haben. Also der verspricht ihm da irgendwelche Sachen. Und Justin fragt dann, was machen wir denn an diesem Wochenende? Und Diddy sagt dann nur, wo wir hingehen und was wir machen, das können wir nicht wirklich verraten. Aber es ist definitiv der Traum eines 15-Jährigen. Wir werden voll durchdrehen. Und irgendwie, ja, damals kann man noch sagen, ja, ist vielleicht ganz witzig und irgendwie, das ist so sein Schützling, ist ja alles irgendwie, ja, so weit, so gut, sage ich jetzt mal, und irgendwie noch vertretbar, ne? Aber jetzt mit dem Wissen von heute wirft das natürlich ein ganz anderes Licht auf diese Szene.
Ja, ich finde dieses Video, ich finde das so abartig. Also man fand es wahrscheinlich früher, ich habe es natürlich früher nicht gesehen, muss ich auch ehrlicherweise sagen, als Justin 13 war, war ich gefühlt auch 13. Aber wenn man jetzt da drauf schaut, also früher fand man es wahrscheinlich auch schon verstörend, wo man dachte so, irgendwie ist das strange. Was macht dieser junge 13-jährige Justin Bieber 48 Stunden lang mit P. Diddy, mit einem erwachsenen Mann, ohne Aufsicht der Eltern? So, okay. Aber gut, vielleicht ist das ja in der Szene so, sage ich jetzt mal mit Anführungsstrichen. Aber wenn man sich das heutzutage anguckt, als ich es mir so mal angeschaut habe, habe ich echt gedacht so, das ist einfach, ja, widerlich. Ja. Wie P. Diddy ihn anschaut und Justin ist so jung und so unsicher und du denkst nur so, um Gottes Willen, warum hat keiner diesem kleinen Jungen geholfen?
Naja, auf der anderen Seite musst du überlegen, der wollte Musiker oder Sänger werden und wurde eigentlich von dem mächtigsten Mann aus der Musikbranche unter seine Fittiche genommen. Das ist ja gar nicht so, das ist ja gar nicht verwerflich eigentlich. Und ich kann so ein bisschen die Eltern, also ich kann nicht verstehen, wie man seine Kinder irgendwie in die Obhut eines erwachsenen Mannes gibt. Aber wenn das dann so ein Bekannter wie P. Diddy ist, dann hast du vielleicht irgendwie dieses Gefühl, du kennst den irgendwie, man vertraut dem so ein bisschen.
Ja, aber Nina, da musst du doch dabei sein.
Ja, natürlich, natürlich, keine Frage. Aber wer weiß das schon, ob nicht die Mutter in dem Moment bei dem Video mit da, also weißt du, das wissen wir ja nicht, ja, inwiefern sie stimmt. Immer irgendwie vielleicht mit am Start war oder nicht. Trotzdem finde ich es komisch, warum die da so eine innige Beziehung hatten, dass der dem da 1000 Sachen schenkt. 2011 zum Beispiel waren sie dann in der Talkshow bei Jimmy Kimmel und da hat Jimmy Kimmel dann auch gefragt, was ist denn mit euch beiden? Arbeitet ihr zusammen oder was ist das? Und dann sagt P. Diddy so, wir sind auf eine seltsame Weise Freunde geworden, wo du denkst, das ist ein erwachsener Mann und ein junges Kind. Die können ja, Freunde sein. So.
Sag sowas nicht. Ja. Halt einfach die Klappe als erwachsener Mensch, ja.
Und dann bezeichnet P. Diddy ihn als, also Justin dann als seinen kleinen Bruder. Dann reden die noch über die Autoaktion und dann sagt er am Ende so, er, also Justin, weiß, dass er besser nicht über die Dinge, die er mit seinem großen Bruder Puff macht, im Fernsehen spricht. Nicht alles ist für jeden etwas. Das ist natürlich alles irgendwie total komisch und man beginnt das einfach wirklich zu hinterfragen. Vor allem spätestens, seitdem Justin Bieber 2020 in einem Apple-Interview wirklich zusammengebrochen ist, könnte man fast sagen. Also der weint, der spricht über seine Erfahrungen in der Musikbranche. Konkret geht es dann in dem Fall um seine damals 18-jährige Kollegin Billie Eilish, die da natürlich so wirklich auch richtig erfolgreich war zu dem Zeitpunkt schon und sagt eben, ich möchte nicht, dass sie durchmachen muss, was ich durchgemacht habe. Niemand sollte das erleben müssen. Es sei sehr schlimm gewesen, er müsste heute noch mit dieser Scham leben, mit all diesen Dingen aus seiner Vergangenheit. Und zuvor sagt er dann noch, es war schwer für mich, so jung in der Branche zu sein und nicht zu wissen, an wen ich mich wenden soll. So, und das ist natürlich in dem Moment, dachte man, als man das damals gehört hat, okay, der redet über Billie Eilish und sicherlich, wenn man, das wissen wir auch, ist kein Geheimnis, jeder Mensch, der irgendwie so jung, so berühmt wurde, hat irgendwie sein Päckchen zu tragen. So, warum soll es nicht auch bei Justin Bieber so sein? Ja, was auch immer das dann ist, diese Aufmerksamkeit, das viele Geld, das ist natürlich alles eine krasse Bürde und wenn du einfach so jung bist und normalerweise spielst du da irgendwie mit Puppen und fährst irgendwie mit Autos, mit deinen Freunden durch die Gegend und auf einmal guckt dir die ganze Welt bei Sachen zu. Das ist natürlich hart. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber
Sache, ich habe mich da mal gefragt, also jetzt bei Justin, ne? Wovon spricht der? Spricht er davon, dass er Teil von diesen White Parties war und das, was er vielleicht bei diesen Freak-Offs gesehen hat, also diese tagelangen Orgien? Ist es das, was ihn so verstört hat, was er gesehen hat? Oder wurde er gezwungen, daran teilzunehmen?
Ja, das weiß man halt nicht, ne? Das ist ja genau das, was irgendwie im Raum steht, was man nicht nennen kann, was Justin Bieber in welcher Form, der irgendwie vielleicht dieser ganzen Geschichte zum Opfer gefallen ist, ne? Also das weiß man halt nicht. Und solange der nicht spricht und das sagt, und das wird er wahrscheinlich nie aus Angst, man weiß nämlich auch aus Kreisen, aus Insiderkreisen oder aus seinem Freundeskreis haben Leute gesprochen oder diese typischen Quellen aus anonymen Kreisen, dass er seit der Verhaftung von P. Diddy, das soll ihn erstmal völlig aus der Bahn geworfen haben. Ne? Das hat ihn natürlich irgendwie fertig gemacht. Und es gibt halt eben, wie gesagt,
also das im Sinne von, dass irgendwie alte Wunden vielleicht aufgerissen wurden, also sein Trauma wieder hochgeholt wurde. Ne?
Hey, du stellst Fragen, die kann keiner beantworten, das weiß ich nicht. Ne?
Ich wollte einfach nur meine Gedanken mit euch mitteilen.
Ja, das ist ja genau das, was halt jeder sich fragt. Keiner weiß es. Und was man halt weiß, ist eben, dass dieses Verhältnis von den beiden über die Jahre halt eben nicht mehr so gut gewesen sein soll. Nämlich, da gibt es einmal dieses, habe ich ja eben schon gesagt, dieses eine Video, wo P. Diddy Justin Bieber darauf anspricht, warum er sich nicht mehr bei ihm gemeldet hat. Und du hast so ein bisschen, wenn du dir das anguckst, das Gefühl, Justin hat so voll, der ist so voll, hat Angst schon fast, ne? Und ist so voll verstört und entschuldigt sich da irgendwie und ist so voll eingeschüchtert. Also es ist alles irgendwie wirklich eigenartig und ich bin sehr, sehr gespannt, wenn dieser Prozess rund um P. Diddy jetzt im nächsten Jahr losgeht. Falls er denn losgeht, weil das muss man auch sagen, es rasselt ja eine Klage nach der nächsten irgendwie ein. Und je mehr Klagen da kommen, desto größer ist der Umfang, der natürlich untersucht werden muss. Und dann kann sich das natürlich alles noch länger ziehen und der Prozess dann später starten. Aber dann wird man das auf jeden Fall weiter verfolgen müssen, natürlich, keine Frage. Und vielleicht kommt dann auch rund um Justin Bieber vielleicht noch mehr ans Licht. Über diese Klageflut haben wir ja schon in den letzten Folgen auch gesprochen. Dass da vor allem Mitte Oktober ungefähr eine Kanzlei dann, oder Anfang Oktober war es glaube ich sogar, eine Kanzlei diese 120 Klagen schon angekündigt hatte und der Anwalt Tony Busby, über den hatten wir auch schon gesprochen, der hat auch da schon gesagt, es wird jetzt fast täglich eine neue Klage kommen. Mitte Oktober kamen dann 6 weitere Klagen, da geht's genau um die gleiche Scheiße wieder, Vergewaltigung, sexuelle Übergriffe und vor allem halt auch eben von Menschen, die zu dem Tatzeitpunkt minderjährig waren. Und ich möchte euch von einem Mädchen erzählen, die sich jetzt ganz aktuell, also die Klage ist ganz aktuell auch. Hier muss ich sagen, einmal eine kleine Triggerwarnung direkt aussprechen. Ich werde jetzt ein wenig expliziter. Wir waren ja generell bei dem Fall P. Diddy, haben wir ja grob immer über Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe, über die Oberthemen gesprochen. Aber in diesem konkreten Fall, es geht um ein 13-jähriges Mädchen und gleich um einen 10-jährigen Jungen, werde ich etwas konkreter. Und wenn ihr euch davon getriggert fühlt, generell von dem Thema Vergewaltigung, sexuelle Übergriffe, dann bitte.
Gerade auch an Kindern, ne?
Genau.
Überspringt das jetzt.
Ja, es ist nicht leicht und ich weiß, mir fällt es wirklich sehr, sehr schwer, das auszusprechen. Dann überspringt das, macht vielleicht eine Pause, hört es nicht alleine und nehmt euch, also ihr müsst es nicht hören. Es ist wirklich nicht wirklich easy und deswegen vollkommen nachvollziehbar, wenn ihr jetzt an dem Punkt sagt, okay, ich bin jetzt raus, dann würde ich das sehr gut verstehen. Ich mache jetzt weiter. P. Diddy hat zu diesem 13 oder soll zu diesem 13-jährigen Mädchen gesagt haben, du bist bereit für die Party. Das war sozusagen sein Intro dafür, dass er sie dann betäubt und vergewaltigt haben soll. Das war auf einer Aftershow-Party vor den Augen weiterer Promis. Laut Anklage wurde das Mädchen nach den Video Music Awards in New York im September 2000 von einem Limousinenfahrer auf diese Aftershow-Party gefahren. Dort habe man ihr Drogen verabreicht. Daraufhin fiel eben dieser Satz, du bist bereit für die Party. Und dann sei sie erst von einem ungenannten männlichen Prominenten, anschließend von P. Diddy vergewaltigt worden. Und dabei haben mehrere Personen zugesehen wohl, darunter Promi A, ein Mann, und Promi B, eine Frau. Und hier, um da einmal den Kreis wieder zu schließen, spekuliert das Netz auch, ob das nicht Jay-Z und Beyoncé gewesen sein soll, weil es wohl ein Pärchen gewesen ist. Weiß man nicht. Ist natürlich heavy, wenn man überlegt, dass irgendwie Jay-Z und Beyoncé auch Kinder haben, auch P. Diddy. Ich meine, ne, komm, das Fass mache ich gar nicht auf. Die haben alle Kinder. Es ist einfach alles irre. Also es ist, wenn man sich das so vorstellt, dass dieses Mädchen 13 Jahre alt war, es ist einfach nur grauenhaft. Und was jetzt ganz aktuell auch aufgetaucht ist dazu, sind Fotos von Jennifer Lopez und P. Diddy in besagter Nacht. Zu dem Zeitpunkt waren die beiden nämlich noch zusammen. Und die zwei siehst du auf diesen Fotos sichtlich streitend oder eine hitzige Diskussion haben. Es ist auf jeden Fall nichts. Jennifer Lopez sieht so richtig wütend aus und die reden da richtig laut miteinander. So sieht man auf diesen Fotos allein. Und man sagt eben, dass das ja, die, also ein Gast zumindest, der hat ein Interview gegeben, auch in der Daily Mail, sagt, alle irgendwie tanzten und hatten Spaß. Im Laufe des Abends ist aber die Spannung irgendwie zwischen den beiden gestiegen und man vermutet jetzt, man weiß es nicht natürlich den Grund, aber man vermutet, dass etwas damit zu tun haben könnte, weil es eben in dieser Nacht zu dieser Vergewaltigung kam und das wirft natürlich irgendwie Fragen auf und es ist so ein bisschen eigenartig, aber auch klar, da ist es natürlich wieder so, alle versuchen jetzt so Verbindungen miteinander zu stellen, vor allem auch, weil Jennifer Lopez vor ein paar Tagen, ein paar Wochen eine Autogrammstunde gegeben haben soll und da soll sie einfach aufgestanden sein, als sie auf P. Diddy angesprochen wurde. Also die will sich da gar nicht zu äußern. Und ich meine, letzten Endes, die waren Jahre zusammen und vor allem auch in den Jahren, wo es zu einem Großteil dieser Verbrechen gekommen sein soll. Deswegen ist natürlich die Frage, was weiß die Frau? Hat sie was mitbekommen? Wenn ja, was? Warum hat sie nicht gesprochen? Warum hat sie sich nicht gemeldet? Also das sind natürlich alles Sachen, wo man jetzt auch vermutet, wenn es nächstes Jahr zu diesem Prozess kommt, wird sie auch irgendwie zittern müssen? Wird die vielleicht als Zeugin geladen? Passiert ihr auch irgendwas, weil sie einfach immer geschwiegen hat? Also das sind natürlich alles Dinge, die geklärt werden müssen und die sie sicherlich auch ängstlich sein lassen, ne? Dass sie nicht weiß, was da jetzt so passiert. Am 22.10. wurden noch weitere Klagen publik gemacht von 4 Männern, 3 Frauen. Unter anderem war da diese 13-Jährige dabei. Also das war jetzt dann im Oktober. Und dann kam die nächste Rutsche am 28.10. 2 neue Klagen. Im Jahr 2005 soll Diddy einen 10-jährigen Jungen und im Jahr 2008 einen 17-jährigen unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht haben. Ich will noch einmal kurz, wie angekündigt, schon auf diesen 10-jährigen Jungen eingehen und das wird jetzt wirklich, also das ist noch heftiger als mit dem 13-jährigen Mädchen. Der Junge, der eben wie gesagt damals 10 Jahre alt war, hatte einen ganz normalen Wunsch, so wie wahrscheinlich jedes 10-jährige Kind, der wollte Schauspieler und oder Rapper werden und diesen Wunsch hat er vor seinen Eltern geäußert und die normale Eltern wollten ihm natürlich irgendwie supporten, unterstützen dabei und haben einen Branchenberater engagiert. Ich frage mich zwar, warum man das machen muss bei einem 10-jährigen Jungen, weil als ich 10 war, wollte ich auch Sängerin werden. Ich wollte danach kurz Polizistin werden. Danach wollte ich, weiß ich nicht, war Superstar. Also du hast natürlich in dem Alter noch gar nicht, du kannst eigentlich das noch gar nicht so konkret wissen. Auf der anderen Seite, vielleicht hatte der ein krasses Talent, das weiß man jetzt halt nicht, dass die Eltern gesagt haben, krass, wir wollen den fördern. Diesen Branchenberater eben engagiert und der hat denen dann empfohlen, dass die von LA, wo die gewohnt haben, nach New York reisen sollen, um sich dort mit Persönlichkeiten aus der Musikbranche zu treffen, weil da halt eben die ganzen, ja, sag ich jetzt mal, Babos der Musikbranche halt eben sitzen. Und unter anderem war da ein Treffen mit P. Diddy arrangiert worden. Dieser wiederum hat dann wohl den Branchenberater darum gebeten, den Jungen alleine treffen zu dürfen, bevor er sich mit der ganzen Familie trifft. Der Berater hat dann
ganz kurz. Warum sollte mein Berater sowas fragen? Allein diese Frage macht mich schon wahnsinnig.
Ja,
kann ich
ja,
aber ganz kurz mit ihrem 10-jährigen Sohn alleine treffen? Ja. Warum?
Ja, gut, aber vielleicht sagt man will irgendwie erstmal den Druck rausnehmen, vielleicht mit den Eltern. Ich weiß es nicht, das sind alles Spekulationen, das sind alles Fragen, ich habe keine Ahnung. Es ist alles.
Eigentlich zu keinem Zeitpunkt ein Grund für.
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, gar nicht.
Ich werde gerade schon so sauer. Ich habe gerade schon so eine Art Wutball in der Hand.
Ja. So, es kam dann eben zu dem Treffen im Hotelzimmer von P. Diddy. Der Berater hat die dann alleine gelassen. Und nachdem der Junge dann wohl gerappt hat, also so steht es in der Anklage, ich gebe jetzt die Anklage wieder, ne? Nachdem der Junge gerappt hat, hat P. Diddy zu ihm gesagt, er könne ihn zum Star machen, fragte dann, wie sehr der Junge das wolle. Laut Klage hat der Junge dann, so wie es auch jedes 10-jährige Kind tun würde, gesagt, dass er alles tun würde. Eine andere anwesende Person hat dem Jungen dann wohl eine Limonade gegeben, woraufhin er die getrunken hat und sich dann ein bisschen komisch gefühlt hat. Man vermutet eben, weil dieses Getränk mit Drogen versetzt war, vor allem diesem Liquid Pink Cocaine, Liquid Ecstasy, was eben auch als K.O.-Tropfen verwendet wird. In hoher Dosierung macht es eben die Leute, also euphorisiert die nicht mehr, ne, weil sonst ist er eher aufputschend, aber wenn man das zu hoch dosiert, dann knockt das die Leute also wirklich wortwörtlich aus. So, Diddy hat dann wohl den Jungen aufgefordert, näher zu kommen, hat ihn dann niedergestoßen und gesagt, manchmal musst du Dinge tun, die du nicht tun willst. Dann hat er ihn wohl nach unten gedrückt, seinen Penis freigelegt und forderte den Jungen auf, diesen zu küssen. Als der sich dann weigerte, hat Diddy ihn wohl zum Oralverkehr gezwungen. Kurz darauf habe der Junge das Bewusstsein verloren. Als er wieder zu sich kam, waren Diddys, ich zitiere, Hosen offen und sein, also der von dem Jungen, Anus und Hintern schmerzten sehr. Er weinte, wollte zu seinen Eltern. Didi drohte ihm, wenn er etwas sagen würde, dann würde er seinen Eltern wehtun.
Oh, so schrecklich.
Ja, es ist grauen, es ist unvorstellbar. Es ist einfach nur schrecklich. Und wenn man dann halt überlegt, also ich meine, es ist ja nicht nur, in Anführungsstrichen, diese Tat an sich, sondern so wie immer, bei so sexuellem Missbrauch vor allem, schädigst du die Leute ja auch nachhaltig, ne? Und das macht mich dann so sauer, dass ich einfach nur denke, du zerstörst eine Kinderseele mit deiner ekelhaften Scheiße, die du da abziehst. Und dieser Junge, sagen auch seine Eltern wohl, soll in der Zeit danach natürlich vor allem lethargisch und anders gewesen sein und seitdem Depressionen und Angstzustände haben. Also der hat den Jungen kaputt gemacht.
Er war 10.
Ja, ein Kind.
Abgesehen davon, dass was er getan hat, einfach für egal welche Altersklasse einfach schon Horror ist und seelisch zerstören kann, war dieser Junge einfach noch 10 Jahre alt.
Ja, das macht mich einfach so fertig, dass ich einfach... Ja. Also man denkt da so drüber nach, da ist einfach jemand, und das ist natürlich wieder dieses klassische Problem, da ist jemand, der so eine Macht hat, dass der da überhaupt so tun und lassen konnte, offenbar, was er ja wollte, ne? Und diese
Leute auch noch ihm das Kind zugeführt haben, dieser scheiß Musikberater, die den Eltern ausgequatscht hat, dabei zu sein, so, nein, vertrauenswürdig, hier, kannst uns vertrauen, hier, ja, nee, wir machen das schon kriegst du dann wahrscheinlich nächsten Morgen oder ein paar Stunden wieder zurück. Allein die Tatsache, dass er einen Musikberater hat, der ihm das Kind zuführt, dann auch noch der Typ oder die Person, die ihm die Limonade gegeben hat, wissentlich, dass da wahrscheinlich was drin ist, wahrscheinlich noch das Getränk versetzt hat mit den Drogen. Hör mal, was ist denn los mit den Leuten?
Naja, das ist halt ein ganzes System am Ende, ne? Das hat so ein Insider auch irgendwie erzählt in einem Interview, dass es eigentlich ein System, gerade in der Musikbranche, dieser Initiation ist, dass eine mächtige Person eigentlich jungen Künstlern den Zugang zu einer Welt bietet, die man sonst gar nicht erreichen würde. Und klar, wenn du diesen Wunsch hast, dann bist du natürlich froh über diesen Zugang und nimmst den erstmal an, vielleicht auch als Eltern, keine Ahnung. Aber dann gibst du das weiter. Und man sagt auch, dass P. Diddy das damals genauso, sag ich mal, angetan worden sein soll von einer anderen Person, die P. Diddy in dieses System eingeführt hat. Und der gibt im Prinzip eigentlich gerade das weiter nach unten, was er auch gelernt hat. So, ob das stimmt, keine Ahnung. Aber am Ende ist es ja genau die Scheiße, die eigentlich in fast jeder Folge von uns irgendwie passiert. Eine mächtige Person nutzt ihre Macht, ihren Einfluss aus und bildet sich ein System von Handlangern, von Menschen, die sich sicherlich dann auch für die Person die Hände schmutzig machen, und keiner traut sich, etwas zu sagen. Alle machen es irgendwie mit, aus Angst um ihren Job, aus Angst irgendwie den Ruf zu verlieren, aus Angst, keine Ahnung was, ja, also irgendwelche Ängste. Und am Ende sitzt da halt ein Typ, der auch bis heute ja alles abstreitet. Also ich meine, P. Diddy sitzt im Knast und lässt über seine Anwälte die ganze Zeit verlauten, das stimmt nicht, die springen alle auf den Zug auf, das ist alles irgendwie so Trittbrettfahrer quasi, das hat er nicht gemacht und alles wird immer wieder so abgetan. Ich kann mir schon vorstellen, dass sicherlich die ein oder andere Sache vielleicht wirklich nicht stimmt an irgendwelchen Klagen. Deswegen wird das ja gerade alles so krass geprüft. Und wir hatten ja auch schon mal über diese Hotline gesprochen, die dieser Anwalt eingerichtet hat, wo täglich irgendwie Anrufe reinkommen von Leuten, die sagen, dass sie auch Opfer von P. Diddy wurden. Sowas muss natürlich geprüft werden und geschaut werden, was ist da dran und was nicht und wer springt, jetzt sage ich mal so salopp, vielleicht auf den Zug gerade auf, ne? Aber letzten Endes, finde ich, besteht eigentlich kein Zweifel daran, dass dieser Typ für immer in den Knast soll.
Ja, also allein dieser eine Fall, den du gerade beschrieben hast, reicht völlig aus. Und das Krasse ist, es sind halt noch 120 andere Anklagen, die geprüft werden.
Ach, noch mehr. Das sind noch mehr, Fredi, sind mehr als die 120. Da kommen ja immer mehr dazu. Und ich glaube auch, dass in den nächsten Wochen, also wahrscheinlich, wie gesagt, wir nehmen jetzt gerade am 6.11. auf. Die Folge erscheint am 12.11. Ich könnte mir vorstellen, dass in dieser Woche jetzt fast, dass da auch schon wieder neue Klagen dazukommen. Also das ist es halt, was den Fall natürlich aber auch irgendwo sehr interessant für unseren Podcast weitermacht. Also ich glaube, das wird nicht die letzte Folge von PDD sein. Mhm. Aber genauso macht es natürlich diese ganze Geschichte einfach nur noch schlimmer, wenn es überhaupt noch schlimmer geht. Also es ist
einfach ein Konstrukt an Lügen, an Missbrauch und Macht. Also was der sich da aufgebaut hat über Jahrzehnte, dass die Menschen da weggeschaut haben, weil sie Angst hatten, weil sie mitgemacht haben. Keine Ahnung warum. Es gibt wahrscheinlich zahlreiche Gründe. Ich glaube, bestimmt gibt es auch Leute, die gezwungen wurden mitzumachen oder gezwungen wurden wegzuschauen oder gezwungen wurden nichts zu sagen, weil sie irgendwelche krassen Verträge unterschreiben mussten. Aber dass es einem Menschen gelungen ist, ein solches Netzwerk sich aufzubauen, ein solches System sich aufzubauen, macht mich fassungslos und vor allem macht es mich auch einfach fassungslos, dass er nicht der Einzige ist, sondern R. Kelly es gemacht hat, Epstein es gemacht hat, Weinstein es gemacht hat. Also ich meine, dieser eine Anwalt hat doch gesagt, das ist das größte Geheimnis des Showbusiness oder der Musikindustrie, was eigentlich gar kein Geheimnis war.
Ja.
Und das sagt für mich halt auch schon so, die Menschen wussten davon oder sie haben bestimmt hinter vorgehaltener Hand darüber gemunkelt und der Typ ist einfach ein Schwein und ich bin froh, dass er hinter Gitter sitzt und ich hoffe, dass er niemals, niemals rauskommt. Und was für mich echt schwer zu greifen ist, ist die Tatsache, dass seine Familie noch so krass zu ihm hält, also seine Kinder. Kann ich irgendwie, ja, wie gesagt, kann ich schwer greifen. Und wer das jetzt auch so öffentlich machen, wahrscheinlich müssen die auch mal erstmal verstehen, was da ihrem Vater vorgeworfen wird. Wahrscheinlich auch wahnsinnig schwer für die Familie zu akzeptieren. Ich meine, das ist ja auch wahnsinnig traumatisierend für alle, ne? Aber das ist echt.
Also wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten,
ja,
und weiter sicher Folgen machen. Und spätestens, wenn der Prozess im nächsten Jahr startet, dann wird es wahrscheinlich irgendwelche Sonderformate von uns geben dazu, weil das ist tatsächlich, also man kann es gar nicht packen. Es ist,
das ist eine gute Idee eigentlich, ne?
Ja.
Mal so einen Prozess begleiten mit so einem Sonderformat.
Ja, können wir mal überlegen. Naja, ihr Lieben, damit wir hier zu einem Schluss kommen, würde ich sagen, das hat es ganz gut so zusammengefasst, die aktuellen Entwicklungen, die aktuellen Klagen und eben diese krassen Verschwörungstheorien, die es da gibt oder die verrücktesten jedenfalls. Und so habt ihr einen kleinen Einblick bekommen in unsere Live-Show oder in die Themen der Live-Show, was wir so besprochen haben und hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat.
Ja. Und so, also zu den, weil du gerade meinst, verrückte Verschwörungstheorien, ja, vielleicht ja auch gar nicht so verrückt, ne? Das überlassen wir jetzt euch.
Also ihr Lieben,
wie sehr ihr daran glaubt oder nicht glaubt, genau.
Wir entlassen euch in den Tag, in den Abend, in den Morgen, was auch immer ihr gerade tut und wo ihr seid und wann ihr uns hört und freuen uns schon auf die nächste Folge.
So machen wir's.
Tschüss. Tschüss.
Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster.